In Christus, geliebte Brüder und Schwestern. Der Roland hat es uns eben noch mal vorgelesen. Aber habt ihr euch eigentlich unser Leitwort dieser Freizeit einmal nicht nur als Gesamtes, sondern Stück für Stück, Wort für Wort durchgelesen und über die Bedeutung und die Tragweite jedes Details nachgedacht? Lasst es mich trotzdem noch einmal langsam vorlesen. Unser Bürgertum jedoch ist in den Himmeln, woher wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der den Körper unserer Erniedrigung umwandeln wird, um dem Körper seiner Herrlichkeit gleichgestaltet zu werden, gemäß der Wirkungskraft, die ihn befähigt, auch sich das All unterzuordnen. Es drängt geradezu danach, dieses Thema aus seiner Gesamtheit aufzulösen in vier Gruppen. Erstens, unser Bürgertum ist in den Himmel. Zweitens, wir erwarten unseren Retter, den Herrn Jesus Christus. Drittens, er wird unseren Körper umwandeln, um dem Körper seiner Herrlichkeit gleichgestaltet zu werden. Und viertens, gemäß der Wirkungskraft, die ihn befähigt, auch sich das All unterzuordnen. Ihr Lieben, jeder dieser vier Punkte wäre schon ein Wortdienst für sich, der den angesprochenen Sachverhalt kaum auch nur annähernd erschöpfend behandeln könnte. Ich möchte heute zu den Punkten 1 und 2 ein paar Gedanken anführen und die Punkte 3 und 4 etwas ausführlicher behandeln. Beginnen wir einmal, vielleicht von einer anderen Seite aus betrachtet, zu dem Punkt 1. Unser Bürgertum ist in den Himmel. Irdisch gesehen verstehen wir unter Bürgertum die sogenannte Staatsbürgerschaft. Nach dem deutschen Recht heißt das, Staatsangehörigkeit ist die rechtliche Zugehörigkeit zu einem Staat, die bestimmte Rechte und Pflichten begründet. Das Wahlrecht, die Verpflichtung zum Wehrdienst, das Recht auf diplomatischen Schutz im Ausland, sowie das Recht, nicht an das Ausland wegen etwaiger dort begangener Verbrechen ausgeliefert zu werden. Nach dem neuen Staatsangehörigkeitsgesetz erwirbt ein Kind zwar, wie bisher, nach dem Abstammungsprinzip, lateinisch jus sanguinis, Recht des Blutes heißt das, mit der Geburt oder durch Adoption die deutsche Staatsangehörigkeit, unabhängig vom Geburtsort, wenn zumindest ein Elternteil deutsch ist. Was bedeutet das denn nun, was ich hier erdbezogen vorgetragen habe, in unserem speziellen Fall für unser Bürgertum in den Himmeln? Nun, ihr Lieben, ein Wahlrecht haben wir im Himmel nicht. Aber sicher auch schon Rechte und Pflichten. Und die sind ja heute schon für uns geltend. Wir haben das Recht, Gott unseren Vater zu nennen. Wir haben das Recht, Söhne Gottes zu sein. Haben wir eine Wehrpflicht? Ihr Lieben, was ruft der Apostel Paulus seinem Kind im Glauben zu, 2. Timotheus 2,3? Leide Übles mit mir wie ein trefflicher Krieger Christi Jesu. Oder wozu sollen wir die gesamte Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir befähigt werden, den Kriegslisten des Widerwirkers gegenüber standzuhalten? So ganz ohne Krieg geht das nicht aus. Aber wir haben seine Waffenrüstung. Dann, wie geht es weiter? Wir haben das Recht auf Schutz im Ausland, nämlich im Herrschaftsbereich des Wiederwirkers. Das ist ja für uns, deren Bürgertum in den Himmeln ist, Ausland. So wie das Recht nicht an dieses Ausland wegen einem etwaig begangenen Verbrechen, zum Beispiel Sünden, ausgeliefert zu werden. Wir werden nicht ausgeliefert von Gott. Denn wir sind unbeschuldbar. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und Besitz Gottes, und nichts und niemand kann uns aus diesem Stand herausreißen. Ja, wir haben das Recht auf geistlichen Schutz, indem unsere Gedanken und Herzen wie in einer Feste in Christus Jesus bewahrt werden. Weiterhin haben wir die Pflicht, als Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns zuspräche, zu unseren Mitmenschen zu flehen für Christus: Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir haben das wunderbare Recht und die Pflicht, unserem Gott und Vater in allem und alle Zeit für alles zu danken. Wir haben das Recht, in und durch Christus der Welt, den himmlischen Boten und den Menschen ein Schauspiel zu sein. Wir haben das Recht der Erwartung, einmal alle Zeit mit unserem Herrn Jesus Christus zusammen zu sein. Ist das nicht merkwürdig, ihr Lieben, dass in unserem weltlichen Staatsbürgerrecht das Recht des Blutes eine Rolle spielt? Wie ist das denn mit uns? Epheser 2, 11 bis 13. Darum seid dessen eingedenk, dass einstmals ihr aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt und von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit Händen gemacht wird, dass ihr zu jener Frist von Christus getrennt wart, Fremde gegenüber dem Bürgerrecht Israels und Gäste der Bundesverheißung, dass ihr keine Erwartung hattet und in der Welt ohne Gott wart. Ohne Gott. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst in weiter Ferne wart, durch Christi Blut zu Nahestehenden geworden. Das ist das von Gott verordnete Recht des Blutes. Ihr Lieben, ihr seht, so weit ist das weltliche Staatsbürgerrecht von unserem Recht im Himmel gar nicht entfernt. Das bedeutet aber auch von uns, und ich habe jetzt den Text von Kolosser 3, 1, wo Paulus immer von ihr schreibt. Ihr wisst ja, er unterscheidet ja immer ihr und wir, wenn er von den Nationen und von den Juden spricht. Ich habe das einfach mal umgeschrieben und habe da, wo ihr steht, wir eingesetzt. Und dann hört sich das einfach so an. Wenn wir nun zusammen mit Christus auferweckt wurden, suchen wir doch das Droben, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend. Auf das Droben sollen wir sinnen, nicht auf das auf Erden. Denn wir sterben und unser Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn aber Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werden auch wir zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Für Paulus und auch für uns war das schon wichtig, dass ihr und wir bei ihm stand, aber es trifft doch immer mehr, als wenn wir ihr angesprochen werden. Brauchen wir da noch eine weitere Erklärung? In dem letzten Vers ist auch das Thema von Punkt 3 angesprochen. In Christus, geliebte Brüder und Schwestern, sind wir doch jetzt schon durch unseren himmlischen Vater zum Losteil der Heiligen im Licht tauglich gemacht. Er hat uns aus der Obrigkeit der Finsternis geborgen und in das Königreich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Nicht körperlich, aber im Geist. Außer meinen irdischen Pflichten meiner Familie gegenüber, die ich treu zu erfüllen habe, gilt es auch dem Herrn, dem Fleisch nach, in allem nicht mit Augendienerei als dem Menschen gefällig, sondern in Schlichtheit des Herzens, den Herrn fürchtend, zu gehorchen. Das ist, wer im Berufsleben steht, wer gemobbt wird, wer hart arbeiten muss und dann sich fragt, ob der Lohn auch gerecht ist, oft eine schwere Sache. Alles, was wir tun, sollen wir aus der Seele wirken, als gelte es dem Herrn und nicht den Menschen, weil wir wissen, dass wir dem Herrn die Vergeltung des Losteils erhalten werden. Dem Herrn Christus sklaven wir, ihr Lieben, nicht den Menschen. Sollten wir da noch auf Irdisches sinnen? Es ist ein Vorteil des Alters, ihr Lieben, dass wir durch all die Gebrechen, Krankheiten und Leiden, die wir durchleben mussten und müssen, ächzen in diesem unserem Körper und sehnen uns danach, unsere Behausung aus dem Himmel überzuziehen. Diese Einstellung ist mit 10, 15, 20, 25 wesentlich schwieriger zu betrachten. Oder wenn man ein kleines Kind hat, wie ich heute wieder dieses kleine, 3 Wochen alte Kind gesehen habe, natürlich, dann ist die Sehnsucht auch irdischer. Zweitens, wir erwarten unseren Retter, den Herrn Jesus Christus. Und das ist eine der wesentlichen Tatsachen unseres herrlichen Erwartungsgutes. Er, Christus, bürgt uns aus des Zornes kommen, nach 1. Thessalonicher 1,10. Und wir harren auf den Sohn Gottes aus den Himmeln, wo jetzt schon unser Bürgertum ist. Gern folgen wir der Aufforderung unseres Apostel Paulus und sprechen uns mit den Worten aus 1. Thessalonicher 4, 15-17 zu. Denn dies sagen wir euch als ein Wort des Herrn. Auch etwas, was ich an Paulus so wunderbar finde. Der sagt sehr genau, das ist von einem Wort des Herrn oder das sage ich euch. Und dann fügt er an, und ich meine doch, dass ich Heiligen Geist habe, nicht? Ihr seht, wie genau das ist und wie herrlich es ist, dem nachzufolgen. Denn dies sagen wir euch als ein Wort des Herrn. Wir Lebenden, der wir bis zur Anwesenheit des Herrn übrig bleiben, werden die Entschlafenen keineswegs überholen. Denn der Herr selbst wird mit dem Befehlsruf, mit der Stimme des Botenfürsten und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Darauf werden wir Lebenden, die wir übrig bleiben, zugleich mit ihnen zusammen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und jetzt kommt etwas Herrliches. Und werden so alle Zeit mit dem Herrn zusammen sein. Das, ihr Lieben, ist unser Erwartungsgut. Kann es etwas Herrlicheres geben? Und dann kommen wir zum Punkt 3. Und da geht es schon an die Wirkungskraft. Er wird unseren Körper umwandeln, um dem Körper seiner Herrlichkeit gleichgestaltet zu werden. Fragen wir uns doch, zu welchem Zweck wird unser Herr das tun? Zum einen, weil wir sein Körper sind. Wir sind der Körper des Christus. Und der Christus sieht heute anders aus als wir. Er hat keinen fleischlichen Körper. Noch von großer Bedeutung ist die Aussage des Wortes Gottes im 1. Korinther 15, 50b. Dem Fleisch und Blut kann das Königreich Gottes nicht zugelost werden, noch wird der Vergänglichkeit die Unvergänglichkeit zugelost. Wenn wir durch die vor dem Niederwurf der Welt erfolgten Auswahl Gottes nach unserer Entrückung alle Zeit mit ihm, Christus, zusammen sein sollen, müssen wir die gleiche Unvergänglichkeit besitzen wie er. Denn wenn es vergänglich wäre, könnten wir nicht alle Zeit bei ihm sein, denn unsere Zeit in der Vergänglichkeit ist endlich. Irgendwann ist Schluss, was den Körper betrifft. Unser jetziger Körper ist von der Erde genommen und fleischlich und damit vergänglich. Und ihr Lieben, die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Friede. Ihr Lieben, deswegen ist die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott, weil sie sich dem Gesetz Gottes nicht unterordnet. Und jetzt, liebe Brüder und Schwestern, endet der Satz mit einem Teil, der uns vieles erklärt. Dort heißt es nämlich, denn sie kann es auch nicht. Sie kann, das Fleisch kann sich nicht unterordnen unter das Gesetz Gottes. Das harmoniert sehr deutlich dann mit dem, der verantwortlich ist dafür, dass die Harmonie nicht klappen kann, weil er einen anderen Plan hat. Denn Gott schließt alle zusammen in die Widerspenstigkeit ein. Und warum? Damit er sich aller erbarme. Das ist der Zustand. Und deswegen können wir in diesem Fleisch nicht bleiben. Eine grundsätzliche Feststellung, die unser Apostel Paulus hier aufzeigt. Er, unser Gott und Vater, allein entscheidet, wer oder was etwas kann oder nicht kann. Lasst uns doch durch die Worte auszugsweise aus dem Kapitel 2 des Philipperbriefes zusprechen. Daher, meine Geliebten, so wie ihr alle Zeit gehorcht habt mit Furcht und Zittern, wirket eure Rettung aus. Das sieht stark nach eigenem Tun aus, nicht? Wir müssen da ganz viel arbeiten. Und dann heißt es, denn Gott ist es, der beides in euch bewirkt. Das Wollen, wie auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Natürlich tun wir was, aber er bestimmt und sagt was. Es geht um Gehorsam und Wandel, es geht um die Erkenntnis der Liebe und der Gnade Gottes. Ja, wir haben im Anfang gehorcht mit Furcht und Zittern. Ihr Lieben, bei unserem Wandel, bei jeder Handlung, gerade wenn man frisch zum Glauben gekommen ist, haben wir uns gefragt, ist das richtig? Darf ich das? Wir forschten in der Schrift, was über unser Verhalten ausgesagt wurde. Und das war und ist auch heute noch gut so. Denn unser Gewissen wurde und wird dadurch geschärft. Wir merken schon, wenn wir irgendwas nicht richtig gemacht haben. Aber ihr Lieben, wir haben ein gewaltiges Geschenk, nämlich unsere Rettung. Wir, die wir in Denkart und bösen Werken einst Fremde und Feinde gewesen sind, hat er, Christus, nun im Körper seines Fleisches durch seinen Tod ausgesöhnt, um uns heilig, makellos und unbeschuldbar vor seinem, nämlich Gottes Angesicht darzustellen. Nach dem, was ich vorher gerade gesagt habe, und jetzt heißt es mit einmal heilig, makellos, unbeschuldbar. Wir sind frei, denn der Herr aber ist dieser lebendig machende Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Und liebe Brüder und liebe Schwestern, jetzt können wir in dieser uns geschenkten Freiheit unsere Rettung auswirken oder ausleben, könnte man auch sagen. Ist das nicht wunderbar? Wir sind frei. Er hat uns frei gemacht. Wir werden nicht belastet durch Schuld und Sünde. Er hat uns freigemacht. Jetzt können wir Sklaven für Gott. Angst brauchen wir keine zu haben. Johannes schreibt im 1. Johannes 4, 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, weil die Furcht es mit Strafe zu tun hat. Und ihr Lieben, wenn wir unbeschuldbar sind, wer will uns denn da für was bestrafen? Wer sich aber fürchtet, ist in der Liebe noch nicht vollkommen geworden, sagt Johannes. So befürchten manche, dass einige das als Freibrief auffassen könnten und in Sünde verfallen. Aber ihr Lieben, die sich der Gnade Gottes bewusst sind, weil er es in ihr Herz gegeben hat, können mit dem Apostel der Nationen sprechen, zusammen mit Christus bin ich gekreuzigt. Ich lebe, aber doch nicht mehr ich, sondern in mir lebt Christus. Was ich aber von nun an im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben dem des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Wo sollten wir denn dann hinverfallen? Die Kraft dieses Wandels und dieses Lebens haben wir von Gott, unserem Vater, der beides in uns bewirkt, das Wollen wie auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen, wie wir schon hörten. Ja, ihr Lieben, und das ist unumstößliche Wahrheit. 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd werden in dasselbe, nämlich Christi Bild umgestaltet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie von des Herrn lebendig machendem Geist. Das Wörtchen werden zeigt immer die Leidensform. Wir werden umgestaltet. Nicht wir gestalten uns um, wenn das auch mancher gerne hätte. Nein, wir werden umgestaltet. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie von des Herrn lebendig machendem Geist. Was ist das nun für ein Körper, in dem unser jetziger Körper umgewandelt wird? Und wie läuft diese Umwandlung ab? Nun, das Wort Gottes gibt uns eine umfassende Antwort mit Begründung. Lest doch selbst einmal komplett, ich möchte nur auszugsweise zitieren. 1. Korinther 15 heißt es, ab Vers 35. Doch es wird jemand erwidern, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Körper kommen sie? Vers 38 heißt es dann, Gott aber gibt ihm einen Körper, so wie er will. Nicht, und zwar einem jeden den Samen, dem ihm eigenen Körper. Nicht alles Fleisch ist Fleisch derselben Art, sondern anders ist das der Menschen, wieder anders des Fleisches des Viehs, anders das Fleisch des Geflügels, noch anders das der Fische. So gibt es auch, und jetzt hören wir gut zu, überhimmlische Körper und irdische Körper. Doch andersartig ist die Herrlichkeit der überhimmlischen und wieder andersartig die der irdischen. Und Vers 42 heißt es dann, so ist es auch bei der Auferstehung der Toten. Gesät wird in Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit. Gesät wird in Unehre, auferweckt in Herrlichkeit. Gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft. Gesät wird ein seelischer Körper, auferweckt ein geistlicher Körper. Damit können wir also feststellen, und das sagt uns das Wort Gottes, wenn es einen seelischen Körper gibt, einer, der aus Fleisch und Geist zu einer lebendigen Seele wird, dann gibt es auch einen geistlichen, so steht es auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Jedoch kam nicht zuerst das Geistliche, sondern das Seelische und darauf das Geistliche. Der erste Mensch ist aus Erde von Erdreich, der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Und so wie wir das Bild dessen von Erdreich tragen, werden wir auch das Bild des Überhimmlischen tragen. Aber so fragen wir uns, Was ist denn nun Geist oder geistlich? Bruder Knoch schrieb im UR 1953 unter der Bedeutung von Geist: Wie schwer ist es doch, in gewöhnlicher Sprache auszudrücken, was Geist ist. Und wie widerspruchsvoll und verschwommen sind die Erklärungen desselben in Wörterbüchern. Aber Gott hat uns ein anschauliches Bild von ihm gegeben. Noch bevor er Licht und Leben erwähnt im Urtext, ist Geist gleichbedeutend mit Wind. Es war ein Wind oder ein Hauch Gottes, der über den Wassern vibrierte und Licht erzeugte. Leider können wir in modernen Sprachen nicht ein und dasselbe Wort für Wind und Geist gebrauchen, denn es ist die inspirierte Illustration dessen, was Geist in Wirklichkeit ist. Den Wind selber können wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen. Wir können seine Wirkung fühlen, sehen und hören und riechen, aber die Kraft selber bleibt uns unfassbar. Auch unser Herr redet, Johannes 3,8, vom hörbaren Sausen des Windes oder Geistes, dessen woher und wohin uns doch verborgen ist. Auf diese Weise versieht uns die Natur mit deutlicher Erklärung der unfassbarsten und geistlichsten Erscheinung in der Welt, dem eigentlichen Wesen Gottes selber. Denn er ist nicht nur ein Geist, sondern er ist buchstäblich Geist. So heißt das Zitat. Bruder Knoch hat uns am Anfang noch darauf aufmerksam gemacht, dass Gott nicht nur Geist, sondern auch Licht und Leben ist. Gott lässt Johannes sein Evangelium mit den Worten beginnen: Zu Anfang war das Wort, und das Wort war zu Gott hingewandt. Und wie Gott war das Wort. Dies war zu Anfang zu Gott hingewandt. Alles ist durch dasselbe geworden, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In demselben war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht erscheint in der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes bezeugt: Unser Herr Jesus Christus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird keinesfalls in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und im 12. Kapitel sagt er: Wenn ihr das Licht habt, so glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Eine unserer Zukunftsvisionen, Söhne des Lichts. Hier haben wir selbst in der Rede an seine Jünger den Hinweis, in welcher Richtung die Umgestaltung geht. Nachdem überwiegend bisher das Licht auch im übertragenen Sinne gemeint ist, wie das Licht und Finsternis, gut und böse, erscheint zum Beispiel das Licht tatsächlich bei der Berufung des Apostel Paulus. Apostelgeschichte 9,3. Als er sich auf seiner Reise Damaskus näherte, geschah es, dass ihn unversehens ein Licht aus dem Himmel umstrahlte. Das war buchstäblich. Das war nicht irgendwie ein Vergleich. Ihr Lieben, er, Paulus, bezeugt das später noch. Ihm war das Licht in seinem Evangelium umso wichtiger, sowohl im direkten Bezug auf Gott und seinen Sohn, als auch im Vergleich Licht-Finsternis. Eine wesentliche Aussage finden wir im Epheser 5,8. Denn einst wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt wie Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichtes besteht in aller Gutheit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüfet dabei, was dem Herrn wohlgefällig ist. Im ersten Brief des Johannes bezeugt Gottes Wort: Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Eine unserer Aufgaben und Lerninhalte ist die Erkenntnis Gottes und Christi, wie wir ja auch heute beim Frank gut gehört haben. Wisset, nicht? Wie lautet noch die wunderbare Verheißung Gottes in 2. Korinther 4, 6? Denn der Gott, der gebot, aus der Finsternis leuchtet das Licht, der lässt es in unseren Herzen aufleuchten zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es geht also auch darum, das von Gott Erkennbare zu erkennen. Paulus bezeugt eindeutig, dass das möglich ist. Ja, er macht denen einen Vorwurf, die es verleugnen oder das Erkannte nicht zum Anlass nehmen, Gott zu verherrlichen. So wie es in Römer 1, 18 heißt, denn enthüllt wird der Zorn Gottes vom Himmel her über alle Unfrömmigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten, weil das über Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn seine unsichtbaren Wesenszüge sind seit der Schöpfung der Welt an den Tatwerken begreiflich und ersichtlich geworden, nämlich seine unwahrnehmbare Kraft und Göttlichkeit, damit sie unentschuldbar sein. Was bedeutet das? Wir können die Kraft Gottes und unseres Herrn Jesus Christus nicht unmittelbar wahrnehmen, sondern nur ihre Auswirkung, wie auch die Schöpfung. Es ist vergleichsweise wie beim elektrischen Strom. Wir können den Strom selbst nicht sehen. Aber wir erkennen, dass der Motor sich dreht und die Lampe leuchtet, der Föhn bläst und heizt. Aber den Strom, den sehen wir nicht. Viertens, und damit sind wir bei diesem Thema, gemäß der Wirkungskraft, die ihn befähigt, auch sich das All unterzuordnen. Gott ist der einzige Elohim, also der einzig wahre Unterordner. Geliebte Brüder und Schwestern, es wäre wohl sehr kurzfristig zu glauben, dass der, der das All erschaffen hat, nicht in der Lage wäre zu bestimmen, was in und mit diesem All und all seinen darin lebenden Geschöpfen geschieht. Paulus sagt das in Römer auch ja. Hat der Töpfer nicht Vollmacht über den Ton, aus derselben Knetmacher das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Ihr Lieben, und er fährt dann hinterher fährt, um zugleich den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmes bekannt zu machen, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat, uns, und das kann jeder für sich beziehen, uns, die er auch beruft, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz wieder. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist das All, wie wir es schon gehört haben. Ihm sei die Verherrlichung für die Äonen. Amen. Wie gewaltig ist dieser unser Gott, und wir dürfen ihn Vater nennen, ihr Lieben, was wir vorhin schon hörten. Und er ist es auch. Er, unser himmlischer Vater, ist der, der uns berufen hat, nachdem er uns zuvor erkannte und vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Er ist das Abbild des Vaters und wir werden seinem Bild gleichgestaltet, also damit auch dem Bild unseres himmlischen Vaters. Und der ist Geist und Licht und Liebe. Wie gewaltig ist doch unser Erwartungsgut. Von ihm, Christus, sagt die Heilige Schrift, er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor einer jeden Schöpfung. Denn in ihm ist das All erschaffen, das in den Himmeln und das auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften, Fürstlichkeiten oder Obrigkeiten. Das All ist durch ihn und zu ihm hin erschaffen und er ist vor allem und das All besteht zusammen in ihm. Und jetzt, ihr lieben Geschwister, will ich einfach an eure Fantasie mal ein bisschen Anspruch erheben. Lasst mich nämlich diese Aussagen von Gott und Christus einmal darstellen. Erstens, wenn wir das mal betrachten, von euch aus gesehen rechts, ja? Rechts steht jetzt eigentlich, was es bei Gott heißt, in diesen Versen, die wir vorher gehört haben und die auch Roland vorgelesen hat. Bei Gott heißt es, aus ihm ist das All erschaffen. Das steht nur bei Gott. So, dann kommt die mittlere Rubrik. In der mittleren Rubrik steht das, was für beide gesagt ist. Für beide heißt es, durch ihn und zu ihm hin ist das All erschaffen. Das gilt für Christus und für Gott nach der Aussage des Wortes. Und dann kommt ganz links die letzte Rubrik. Bei Christus heißt es, in ihm ist das All erschaffen und das All besteht zusammen in ihm. Das ist von Gott nicht gesagt. Aber ist euch was aufgefallen? Ganz zu Anfang steht aus ihm. Und bei Christus steht in ihm. Einmal kommt alles aus Gott und dann kommt alles in Christus hinein. Und es wird in ihm erschaffen und das All besteht zusammen in ihm. Welch unfassbare Schöpferkraft oder Wirkungskraft oder Energie steckt alleine in dieser Aussage, ihr Lieben. Lasst mich einmal nur ein winziges Stückchen dieser Energie, die da in Christus steckt, aufzeigen. Die Größe der Schöpfung auch nur andeutungsweise vor die Augen malen. Unser All, von dem hier die Rede ist, besteht wahrscheinlich aus mehreren hunderttausend oder gar Millionen Galaxien, wie das schöne Wort heißt. Galaxien bestehen aus riesigen spiralförmigen Ansammlungen von einigen hundert Millionen bis zu einigen Milliarden Sternen. Und jeder Stern, den wir sehen am Himmel, ist eine Sonne. Wir sehen die Planeten nicht, unsere eigenen können wir schon mal sehen, aber die in den anderen, die zu den anderen Sternen gehören, sehen wir nicht. Es ist also ähnlich wie unser Milchstraßensystem, die zu einer Galaxie gehörenden Sterne beeinflussen sich gegenseitig durch ihre Schwerkraft und kreisen um ein gemeinsames Zentrum. Unsere Sonne mit ihrem Planeten ist nur ein Stern in unserer Galaxie. Mit bloßen Augen können wir übrigens drei Galaxien sehen, den Andromedanebel sowie die kleine und große Magellanische Wolke. Allein unsere Milchstraße, damit wir eine Größenordnung haben, und auch der Andromeda-Nebel haben zwischen 100 und 200 Milliarden Sonnen. Von den Planeten einmal ganz zu schweigen. Übrigens, unsere Sonne ist 1 Million Mal größer als unsere Erde. Damit man nicht größenwahnsinnig werden, wie schön klein das ist, wo wir leben. Sie strahlt gewaltig. Und jetzt komme ich auf die Energie mal zu sprechen. In jeder Sekunde wird von der Sonne Energie freigesetzt, die einer Energiemenge entspricht, wie bei der Explosion von 100 Milliarden 1 Megaton Wasserstoffbomben entstünden. In jeder Sekunde diese Energiemenge für uns so schon nicht vorstellbar. Und ihr Lieben, unsere Sonne ist noch eine von den kleinsten Sternen, die es gibt. Können wir da vorstellen, was in Christus da zusammen besteht? Welcher gewaltige Herr das ist? Deswegen geht das auch gar nicht in fleischlicher Gestalt. Das geht nur in dem Geist. Und wir müssen uns doch mal vorstellen, all diese Energien und Massen sind aus Gott herausgekommen, der Licht ist, der Geist ist. Geliebte Brüder und Schwestern, und diese unfassbare Schöpfung ist also aus Gott und zu ihm hin. Und dieses Gewaltige mit allem, was es beherbergt, ist in Christus, Gottes geliebten Sohn, erschaffen und besteht zusammen in ihm. Auch unsere Erde wird vergehen. Und er wird sie vergehen lassen und eine neue Erde wird erstrahlen, wie es in Gottes Wort geschrieben ist in der Offenbarung 6, 12 bis 14. Und ich gewahrte, als es das sechste Siegel öffnete, da geschah ein großes Beben und die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Tuch, Sacktuch. Und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine verschrumpften Feigen abwirft, wenn ein heftiger Wind ihn erbeben lässt. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die sich zusammenrollt, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Platz fortbewegt. Das macht unser Herr. Es heißt aber dann auch in Offenbarung 21, dann gewahrte ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr. Das sind Kräfte, ihr Lieben, die können wir uns nicht vorstellen. Das ist die Wirkungskraft Gottes und seines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Dann bewahrheitet sich auch das Wort aus 1. Korinther. Der letzte Feind, der abgetan wird, ist der Tod. Denn alles ordnet er ihm unter seine Füße, wenn er denn sagt, alles hat sich untergeordnet. So ist es offenkundig, dass Gott ausgenommen ist, der ihm das All unterordnete. Wenn ihm aber das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, dem das All unterordnete, damit Gott alles in allen sei. Glaubt ihr wirklich, ihr Lieben, dass wir die Größe und Majestät unseres himmlischen Vaters und unseres Herrn auf die Winzigkeit unseres menschlichen Verstandes herabziehen können? Oder glaubt etwa irgendein Geschöpf dieses Universum, dieses Alls, dass es einen freien Willen hätte, um dem Plan und Willen dieses herrlichen, gewaltigen, mächtigen Gottes zu widerstehen? Diese Größe der Wirkungskraft unseres Gottes und Vaters und unseres Herrn Jesus Christus ist für uns und wohl auch für kein anderes Geschöpf je begreifbar. Es war die Wirkungskraft Gottes, die seinen Sohn aus den Toten auferweckte und zu seiner Rechten gesetzt hat. Von einem sterblichen Menschen hat er ihn wieder zu einem allgewaltigen Schöpfer und Wiederhersteller des Alls erhoben, dessen Name über allen Namen ist, wie auch Frank uns schon sagen durfte. Im Brief an die Epheser bittet der Apostel Paulus darum, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns die geistliche Weisheit und geistliche Enthüllung zur Erkenntnis seiner selbst gebe, nachdem die Augen unseres Herzens erleuchtet worden. Du hast prima vorgearbeitet, Frank. Aber das kann man nicht oft genug sich vor Augen halten. Damit ihr wisst, was das Erwartungsgut seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Losteils inmitten der Heiligen, was die alles übersteigende Größe seiner Kraft ist für uns, die wir glauben. Könnt ihr euch das vorstellen? Die alles übersteigende Größe seiner Kraft ist für uns da. Auch für uns. Weil wir ein Teil des Christus sind, seines Körpers. Und diese Kraft wirkt in uns gemäß der Wirksamkeit der Gewalt seiner Stärke, die in Christus gewirkt hat, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten inmitten der Überhimmlischen setzte, hoch erhaben über jede Fürstlichkeit und Obrigkeit, Macht und Herrschaft, auch über jeden Namen, der nicht allein in diesem Äon, sondern auch in dem zukünftigen genannt wird. Wir lesen das immer so schnell und meist, wir denken, oh ja, das hast du schon gelesen, das ist uns bekannt. Aber wir sollten uns über jedes einzelne Wort und was dahinter steckt, die Gewaltigkeit, Gedanken machen. Hier ist nicht von einer kümmerlichen Macht der Menschen die Rede, sondern von den überhimmlischen, von Fürstlichkeiten und Obrigkeiten, Mächten und Herrschaften, gegen die wir Menschen ohne Gott und ohne unseren Herrn Christus Jesus absolut machtlos werden. Ist uns das auch nur annähernd vorstellbar und begreifbar? Die Rede ist nicht etwa nur von einigen wenigen Wesen, sondern diese Fürstlichkeiten und Obrigkeiten herrschen über Milliarden und Abermilliarden Wesen in diesem Universum. Nehmt doch nur einmal die Aussage unseres Herrn bei seiner Verhaftung. Auch da liest man einfach oft darüber hinweg. Matthäus 26 sagt er zu einem, der ihn verteidigen wollte, stecke dein Schwert an seinen Platz. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich meinen Vater nicht zusprechen könnte und er würde mir jetzt mehr als 12 Legionen Boten bereitstellen? Ich habe mal nachgelesen, was war unter Kaiser Augustus damalige Zeit? Was war denn da in dem römischen Heer eine Legion? Sie bestand ungefähr aus 6.100 Mann Fußvolk, 700 Reitern sowie weiteren leicht bewaffneten Truppen. Die ganze römische Armee, die damals Weltherrschaft war, besaß ungefähr 25 Legionen. Und er sagt hier oben, meinst du, ich könnte nicht ihn um mehr als 12 Legionen bitten? Das heißt also, er ist also spielend nur zu seiner momentanen Selbstverteidigung gegen ein paar Kriegsleute, die ihn da verhaften wollten, praktisch 50% der gesamten Heeresmacht des Weltreiches Roms erbitten können. Das ist nicht der Arme, der da steht, hilft und machtlos. Das war er nicht. Er hätte den Vater bitten können. Bloß dann wäre er nicht ans Kreuz und dann wären wir heute noch in unseren Sünden. Dann wären wir nicht gerettet. Dann wären nicht wir vorbereitet, um Söhne des Lichts zu sein. Dann wären wir nicht Glieder an seinem Körper. Was wollen wir denn dazu vorbringen, heißt es Römer 8, 31, meinem Konfirmationsspruch. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns nicht auch mit ihm dies alles in Gnaden gewähren? Ihr Lieben, vor was sollten wir Angst haben? Von wem, vor wem oder was sollten wir uns fürchten? Was sollte uns noch Sorgen bereiten? Und trotzdem dürfen wir all unsere Sorgen vor unserem barmherzigen Vater bringen, der unsere Schwächen und unsere Verzagtheit kennt. Wir können es nicht verstecken. Er wohnt doch durch den Geist in unseren Herzen. Und wenn wir was verbergen, dann verbergen wir es in unserem Herzen, aber da sitzt der Geist. Ihr Lieben, was soll man denn machen? Verstecken vor Gott geht nicht. Was kann dann anderes sein, als dankbar zu jubeln, weil wir wissen, wir sind in Christus gerettet, wir leben unter seiner Gnade. Ja, wir dürfen all unsere Sorgen vorbringen. Und er wird uns seinen Frieden geben, der allem Denksinn überlegen ist und unsere Herzen und Gedanken, wie wir vorhin schon erhörten, wie in einer Feste in Christus Jesus bewahren. In Christus ist Leben, das Leben war und ist das Licht der Menschen. Wer kennt nicht die wunderbare Stelle im Brief an die Römer? Denn ebenso wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Können wir uns vorstellen, liebe Geschwister, wie viele Milliarden Menschen alleine das von Adam bis heute sind? Welcher gewaltige Lebensstrom, welche Energie muss da fließen, um das zu schaffen und sie wieder zum Leben zu erwecken? Geliebte und Brüder und Schwestern, dank seiner Kraft wird noch viel Gewaltigeres mit uns, den zur Rettung Vorgezogenen, den Heiligen und Geliebten Gottes in Christus Jesus geschehen. Denn alles ordnet er ihm unter, ihm zu Füßen und ihn gibt er als Haupt über die herausgerufene Gemeinde, die seine Körperschaft ist. Und wie wir es beim Frank schon hörten, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Wir sind überreich gesegnet. Dank aber sei Gott für sein unbeschreiblich reiches Gnadengeschenk. Amen.